Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt den Jahreswechsel gut hinter euch gebracht. Ich hoffe, ihr habt auch schon die Vorsätze des Jahres noch nicht gebrochen. Mir ist eingefallen, dass ich gar keine gemacht habe. Und dann habe ich aber gefragt, ob man das auch noch nachträglich machen darf. Und dann meinte jemand, ja, das orthodoxe Jahr würde ja jetzt erst anfangen. Von daher könnte ich dann auch sozusagen noch da einsteigen. Danke. So, jetzt bin ich sortiert. Sorry, das stört mich. Geborgenheit, das ist der Psalm über das Thema anhand des Psalmes 139. Und ich fand das gerade einen ganz tollen Einstieg und auch die PowerPoint. Diese neue Reihe, ihr seht es ja vor euch auf den Programmzellen, haben wir jetzt eine Psalmenreihe. Das sind so ja alte Schätzchen. Das sind Lieder vor 3000 Jahren, geschrieben in einer altsemitischen Sprache, die zum Zweig der nordwestsemitischen Sprachen gehört, dem alten Hebräisch. Und dennoch kommen sie so nah und sie helfen uns einzusteigen in das Lob, sie helfen uns einzusteigen in die Gottesbegegnung. Sie beschreiben die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen, von Jubel bis zur Verzweiflung, von Dankbarkeit bis zu Reue und alles dazwischen. Und auch gerade in diesem Psalm 139 sieht man so eine ganz, ganz breite Erfahrung, die dieser David damals gemacht hat. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass diese alten Lieder und Gebete auch heute noch so lebendig werden und in das Leben von Millionen Menschen hineinsprechen. Ich lese noch mal ein paar Verse in der Lutherübersetzung. Vielleicht hilfst du dir, die Augen zu schließen, wenn du zuhörst. Ich weiß, damals auf diesem Psalm haben wir, als wir früher eine Theatergruppe hatten und ich da auch noch mitgearbeitet habe, es war übrigens eine Theater- und Tanzgruppe, und ich auch noch mitgetanzt habe, Ausdruckstanz, Anbetungstanz, da haben wir das oft so in so Workshops als Dings gemacht, wo man sich erstmal auf den Boden legen musste. Jeder machte die Augen zu, einer liest dann diesen Psalm vor, las ganz lange, und da musste man die Bewegungen, die einem kamen, umsetzen, so einfach so als Übung oder so. Du erforschest mich. Also vielleicht möchtest du das jetzt machen, vielleicht möchtest du, dann leg dich einfach rechts und links auf den Seiten hier hin oder im Mittelgang. Und ansonsten kannst du einfach die Augen schließen, während ich es jetzt vorlese, oder auch natürlich offen lassen. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Ich lese ihn aber vor. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Du erforschst mich und kennst mich. Ich finde das einen erschreckenden Gedanken. Das ist mein erster Punkt, ein erschreckender Gedanke. Big Brother is watching you. Egal, was du machst, einer guckt immer zu. Es gibt da so ganz viele Filme, die das irgendwie verarbeiten. Ich sah neulich zufällig beim Durchzeppen, das mache ich ja nie, ich zeppe ja nie und ich gucke ja auch nie Fernsehen, zufällig einen Film hieß The Fortress oder so, was ganz brutal ist. Habe ich auch nicht lange geguckt, aber da war auch so, da war einer in so einer Schaltzentrale und der konnte alle beobachten und die dann immer strafen mit so, wenn die irgendwie nicht so parierten, das war so ein Gefängnis, dann hat er immer so den Computer gesagt, die sollen jetzt alle Schmerzen kriegen, Schmerzmodus erhöhen oder so. Und dann kriegten die alle, und dann lagen die am Boden und so. Ja, manche denken, so ist Gott, die stellen sich so vor, so im Stil von, der guckt immer und sobald du irgendwas Falsches machst, dann brennt die Suppe an. Oder irgendwas passiert. Als wir aufwuchsen, als Kinder, gab es so ein Lied, vielleicht kennen das einige von euch, die auch so eine christlich sozialisierte Vergangenheit genossen haben. Das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt das außer mir jemand? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab. Und dann musstest du immer mit dem Zeigefinger so machen. Dann musstest du immer so, da, so war das. Da, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Und so weiter und so fort. Ist das nicht furchtbar, so ein Gottesbild, so ein das Gefühl, da guckt einer eigentlich immer zu und ich kann doch nicht mal in Ruhe irgendwie sündigen. Jemand, der immer da ist und jemand, der immer zuschaut. So kann man das natürlich hören. Ich sitze oder stehe, du bist um mich und überall bist du immer da. Vielleicht war das auch die Erfahrung von David, die ihn überhaupt zum Verfassen dieses Psalms getrieben hat. Als er da irgendwann mal auf dem Feld war, alleine und dachte das Ganze, und auf einmal hat er das Gefühl, Gott schaut mich an, Gott ist da. Und vielleicht ist er da erschrocken. Vielleicht hat er das ganz tief gemerkt, ich kann Gottes Blick nicht entkommen. Vielleicht hat er dieses heilige Erschrecken erlebt. Immer wieder haben wir ja solche Ausdrücke in dem Psalm. Gottes Augen durchlaufen die Länder und schauen, ob da irgendjemand ist, der gottesfürchtig leben will. Solch eine Erfahrung eines heiligen Erschreckens wird uns in der Bibel an manchen Stellen berichtet. Jakob ist auf der Flucht. Er hat sich mit seinem Bruder Esau total gezofft. Der droht ihn mit Mord. Er flieht in das Land, wo seine Mutter herkommt, nach Mesopotamien, und er legt sich in der Nacht, wo er dort reist, irgendwo hin, legt seinen Kopf auf einen Stein und in der Nacht sieht er auf einmal eine Erscheinung und er merkt, hier ist ein Gottesort. Und dann sagt er, als er am nächsten Morgen aufwacht, wie furchtbar, wie furchterregend, wie ehrfurchterregend ist doch dieser Ort. Dies ist eine Stätte Gottes und ich wusste es nicht. Und er hat dieses heilige Erschrecken, dass Gott da ist, wo er es gar nicht erwartet hat. Oder David selbst, er dachte, dass die Sache mit Batseba irgendwie so vertuscht werden konnte. Der Ehebruch und dann der Mord, der eigentlich dazu dienen sollte, um das noch besser zu vertuschen, an dem Mord an dem betrogenen Ehemann. Doch es funktionierte nicht. Zwar hatten die Menschen es nicht bemerkt, aber Gott hat es sehr wohl gesehen und er schickt seinen Propheten Nathan, der ihn konfrontiert und sagt, du bist der Mann, du bist es. Gott hat es gesehen. Und David tut dann Buße. Vielleicht ist das möglich oder denkbar, dass vielleicht auch wahrscheinlich, dass das so diese Erfahrung in diesem Psalm da war. Herr, du erforschest mich, du kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich, du siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Vielleicht ein ganz erschreckender Gedanke für David. Vielleicht ist es ja manchmal ganz gut, wenn wir etwas erschrecken vor Gott. Ich denke, wir sind sehr schnell in der Gefahr, Gott so zu unserem kleinen Taschengott zu machen, zu unserem Wohlfühlgott. Unser Umgang mit ihm ist oft so leichtfertig. Die Gnade ist uns ja sicher, das wissen wir doch. Gott vergibt, ist doch klar. Das ist sein Geschäft, sagte einmal ein französischer Philosoph. Dass Gott vergibt, das holt doch keinen mehr vom Ofen hervor. Bonhoeffer hat einmal vor dieser billigen Gnade gewarnt und hat gesagt, das ist eine große Gefahr der Selbsttäuschung, dass wir immer so meinen, Gott muss ja, er muss ja vergeben, er muss ja helfen, er muss ja das so tun, wie wir es haben wollen. Und dann ist die Gefahr der selbstgemachten Gnade und die Gefahr der Vergebung, die man sich selbst einfach nur zuspricht. Doch wahre Vergebung kommt von Gott und sie muss durch dieses Tor des Erschreckens hindurchgehen. Wie Jesaja es einmal sagt, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich wohne unter Menschen, die haben unreine Lippen und ich auch. Ich bin nicht anders. Oder Petrus, der angesichts einer Offenbarung der Herrlichkeit von Jesus sagt, Herr, hau ab, du und ich, wir passen gar nicht zusammen. Das ist eine erschreckende Erfahrung. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Und ich denke, wir sollten das nicht ausblenden, auch in unserem Leben als Christen, dass Gott heilig ist, dass er zu fürchten ist. Ein verzehrendes Feuer, sagt das Neue Testament im Hebräerbrief, dass Ehrfurcht angebracht ist vor Gott, Respekt vor ihm. Eine erschreckende Erfahrung. Aber zweitens, und das denke ich, merkt man auch diesen Worten, die David da gefunden hat, sehr gut ab, ist es auch eine sehr, sehr tröstende Erfahrung. Das klingt so durch und ich denke, so dürfen wir es auch auffassen. Die Verse, die folgen, die zeigen es sehr deutlich. Du hältst deine Hand über mir. Diese Hand ist das Bild für Geborgenheit. So wie man einen kleinen Vogel in seiner Hand bergen kann. Oder wie sich ein Kind in den Händen des Vaters oder der Mutter so birgt, im Kopf in den Händen. Und dann fühlt das Kind, das sich ganz nah an Vater oder Mutter drückt, ganz geborgen. Ich denke, das ist das, was David erfahren hat. Geborgenheit in Gottes Hand, in seiner Nähe. Dieser erschreckende große Gott, der über allem ist, der alles sieht, alles kennt, der doch ganz, ganz nah ist. David hat das erfahren, seit er ein junger Mann war. Gottes Hand lag auf ihm, sein Auge ruhte auf ihm. Auch als Saul ihn verfolgte, Gott war immer da. Er hat ihm immer wieder seinen Schutz gewährt. Er hat sein Leben geführt. Und so kommt dann David zu diesen Worten ab Vers 7. Wohin soll ich gehen? Vor deinem Geist. Führe ich gen Himmel, du bist da. Nämlich Flügel der Morgenröte, blieb am äußersten Meer, auch dort wärst du. Auch in der Finsternis. Und dann sagt er, und auch da, wo ich noch gar nicht geboren war, wo ich in der Verborgenheit des Mutterleibes gebildet wurde, da warst du auch schon da. Du hast mich schon gesehen und mein ganzes Leben war vor dir. Und da bin ich geborgen bei dir. Ich finde das wunderbare Worte, die er hier findet in diesem Psalm. Wir merken, David hat nicht nur eine äußere Geborgenheit erlebt, sondern er hat eine Geborgenheit bis in die Tiefe seiner Seele erfahren. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist eine Erfahrung, die wir gerade in Krisenzeiten und in Grenzerfahrungen brauchen, aber auch da oft ganz besonders machen können. Manchmal braucht es solche Grenzerfahrungen. Manchmal müssen wir ans Ende unserer Möglichkeiten kommen. Manchmal muss etwas in unserem Leben passieren, was wir nicht mehr bewältigen können aus eigener Kraft. Und dann auf einmal merken wir, Gott ist immer noch da. Und dann erleben wir etwas von dieser tiefen Geborgenheit, die Gott uns geben möchte. Gerade angesichts von schmerzhaften Erfahrungen, von Leid, von Krankheit, von Tod, von Unsicherheit. Mit seinen Schwierigkeiten und Fragen und Nöten läuft David nicht weg, sondern er läuft hin zu Gott. Er lässt ihn ran. Er nennt auch seine Finsternis. Für mich ist dieses Wort von der Finsternis, wo er sagt, möge Finsternis mich decken, das ist für mich wie eine Beschreibung für Depression. Nur noch die Decke über den Kopf, nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nur noch versuchen zu vergessen, auszublenden. Es soll alles dunkel sein, ich will gar nichts mehr aufnehmen. Gott ist noch da, auch in dieser Finsternis, das sagt David. Ich habe in den letzten Wochen häufig mit einem jungen Mann telefoniert, nicht hier in Marburg, in einer anderen Stadt Deutschlands, und habe versucht, ihn durch solch eine Phase der Depression zu begleiten, wo seine ganze Welt zusammengebrochen ist und er wirklich in einer ganz tiefen Depression gesessen hat. Tiefe Verzweiflung, alles ist erschüttert worden. Und dennoch, und das hat er gesagt, obwohl das furchtbar war und auch noch teilweise furchtbar ist, hat er ganz tief das erfahren können, dass Gott da ist. Das kann ich auch von mir sagen, auch da, wo in meinem Leben diese Zeiten der Dunkelheit waren, dass irgendwie ganz tief irgendwie noch dieser Grund war, dieses Wissen, dieses Licht, dieser Felsen, dieses ganz Feste, Gott ist da, auch wenn alles kaputt geht. Und das hat David hier erlebt. Diese tiefe Geborgenheit bei Gott, bei dem Gott, dem er sein Leben anvertraut hat. Und so öffnet er sein Herz für ihn und sagt, du bist der Gott, dem ich mich öffne. Du bist um mich herum, du siehst alles, aber das will ich jetzt nicht als ein Schicksal nur nehmen, sondern ich will mich ganz bewusst für dich öffnen, weil ich weiß, dass deine Gegenwart eine gute, heilende, wärmende Gegenwart ist. Das ist nicht etwas, was mich kaputt macht. Das ist nicht dieses Zerrbild eines himmlischen Polizisten, der aufpasst und irgendwie die Strafpunkte aufschreibt, sondern das ist der liebende Vater, der auf mich achtet und der mir nahe ist. In der Tiefe seines Herzens, in seinen Nieren, das ist das Bild für die inneren, das innerste Wesen des Menschen, erfährt er, Gott ist da. Und so lässt David dieses theoretische Wissen, Gott ist da, an alle Bereiche heran. Und wenn man diesen Psalm liest, kann man merken, es ist Denken und Fühlen, die Gedanken und die Gefühle. Es ist die Vergangenheit und es ist die Zukunft und die Gegenwart dazwischen. Es ist die Ferne und es ist die Nähe. Es ist das Außen und es ist das Innen. Überall ist Gott da. Und in all dem fühlt er seine Nähe, seine bergende Nähe, diese Geborgenheit, sein Wort und seine Berührung. Wir wollen heute gleich in der Zeit der Anbetung eine Gelegenheit geben, ein Angebot machen, dass genau diese beiden Dinge uns berühren können, nämlich ein Wort und eine Berührung. Wir haben dort in den Altarraum einen kleinen Korb gelegt mit Bibelworten. Und jetzt am Anfang des Jahres ist das vielleicht für dich hilfreich, dass du nach vorne kommst und dir ein Wort ziehst und darum betest, dass das Wort lebendig wird für dich. Das ist jetzt kein Orakel, kein Schicksal, ne? Sondern das ist vielleicht ein ermutigendes Wort oder auch ein wegweisendes Wort. Und das andere, das wir anbieten möchten, dich zu segnen oder auch zu salben mit Salböl, dir das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn zu zeichnen mit den Worten, du bist geborgen bei Gott, du gehörst zu ihm, er segnet dich. Dass du so wie David hören und spüren kannst, dass ein Wort dich erreicht und eine Berührung dich erreicht. Dazu ist nachher eine Gelegenheit. Ich sagte, es ist eine erschreckende Erkenntnis, Gott ist überall, aber es ist auch eine tröstliche Erfahrung und jetzt noch zum Ende kurz der dritte Gedanke, es ist eine einzigartige Beziehung. Eine erschreckende Erkenntnis, eine tröstliche Erfahrung und eine einzigartige Beziehung. Das Besondere in der Bibel, auch hier in den Psalmen, ist eigentlich das Undenkbare denkbar wird, nämlich dass der ewige, unbegrenzte, unendliche Schöpfer zu einem direkten Gegenüber eines endlichen, begrenzten Menschen wird. Und dass er sich dem öffnet, dass er, der Ewige, sich dem öffnet und sagt, ich lasse das zu, dass du zu mir du sagst und ich sage du zu dir. Ich, das ewige Ich, sage zu dir, Mensch, du. Dass Gott das direkte Gegenüber wird, ein direkter Gesprächspartner. Er ist nicht ein philosophischer Gedanke, obwohl die Philosophie sich bemühen kann und sollte um die Erkenntnis Gottes. Er ist nicht weit weg allein, sondern er ist der uns zugewandte Gott. Und diese Bilder der Bibel, die Hand Gottes, das Angesicht Gottes, das sind alles Bilder der Zuwendung. Natürlich sind das Bilder, die aus unserer menschlichen Erfahrungswelt genommen sind. Gott hat nicht im physischen Sinne einen Arm, hat nicht im physischen Sinne, im körperlichen Sinne Augen, sondern er ist der, der die Augen geschaffen hat, er, der in sich Licht ist und deshalb alles durchscheint und durchleuchtet. Aber diese Sprache ist die Sprache der Zugewandtheit. Der Herr segne dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich bin der Herr, dein Gott. Es ist immer dieses Dialogische, dieses Zwiegespräch, dieses Du, ich und du. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat es in seinem Buch Ich und du sehr klassisch und wunderbar ausgedrückt. Seine Hand ist über uns liebevoll. Sein Angesicht ist uns zugewandt, aufmerksam. Sein Ohr ist nahe bei uns, gespannt. Sein Herz ist zugewandt und offen für uns, voller Liebe. Diese Ich-Du-Beziehung, eine einzigartige Beziehung. Hier können wir eintreten. Wir können mit David beten. Herr, du erforschst mich. Ich sitze, stehe, liege. Du kennst es. Ich, du, du und ich. Ich bei dir und du bei mir. Das ist etwas ganz Einzigartiges. Das ist ein Geschenk. Wenn du das erkannt hast, dann hast du ganz, ganz viel erkannt. Das ist ein Schlüssel fürs Leben. Das ist das, wonach so viele Menschen sich sehen und dass irgendjemand an ihnen Interesse hat. Und die Botschaft der Bibel ist, es ist nicht nur irgendjemand, sondern es ist der Ewige selbst, der ein ganz, ganz intensives Interesse an dir und an mir hat. Herr, du erforschst mich. Und ganz am Ende lädt David Gott förmlich dazu ein. Und er sagt, ich will das. Ich will so von dir angesprochen und durchleuchtet sein. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Eine erschreckende Einsicht, Gott ist überall. Eine tröstliche Erfahrung, Gott ist überall. Eine einzigartige Beziehung. Wir wollen jetzt miteinander noch einmal in so eine Zeit der Anbetung gehen und dann laden wir uns ein, seid ihr eingeladen, laden wir euch ein, einfach nach vorne zu kommen, ein Wort des Zuspruches und eine Berührung zu empfangen. Ich möchte mit uns beten. Vater, du bist wirklich der zugewandte Gott. Heilig, erschreckend, unerwartet und dennoch so nah und liebevoll und aufmerksam. Und dann birgst du, so wie David es beschreibt. Und wir wollen in dieser Geborgenheit leben und in dieser Geborgenheit aufatmen und dann lernen aus der Geborgenheit, die wir erfahren, Menschen werden zu werden, die auch anderen Freundlichkeit, Geborgenheit, Aufmerksamkeit entgegenbringen können. Hilf uns dazu. Das finden wir durch Jesus, unseren Herrn. Amen.